Kontenance wahren, diese sehr britische Fähigkeit hat King Charles III. Heute geholfen bei seinem Besuch in den USA. Ein echter König beim Präsident gerne groß, für den es ja nicht genug Gülden glitzern kann. Es ist eine Art Pflichtbesuch der Krone anlässlich des 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten, just von dieser Krone. Die Rede des Königs vor dem Kongress war eine besondere Ehre und gleichzeitig ein heikles Unterfangen in einer Zeit, in der man über die Beziehungen zwischen beiden Nationen not amused ist. Der Iran-Krieg, die Epstein-Affäre, der Griff nach Kanada. Sind das Themen für die Tea Time? König Charles bei Donald Trump, diplomatischer Spagat in Washington. Darüber sprechen wir jetzt.
Phoenix-Runde.
Ja, herzlich willkommen bei uns. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Julius von der Laar ist US-Spezialist, Kampagnen- und Strategieberater sowie Host des Pioneer-Podcasts White House Briefing. Gerlinde Greutel, Professorin für internationale Politik an der Universität Regensburg und sie leitet auch das ISS-Institut für Sicherheit und Strategie. Ich begrüße Gerhard Dannemann. Er ist emeritierter Professor für Recht, Wirtschaft und Politik Großbritanniens hier an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und zugeschaltet aus Washington ist uns Ines Pohl. Sie leitet das Studio der Deutschen Welle dort in Washington. Schönen guten Abend, Ines Pohl. Ines, wir haben jetzt gesehen, wie King Charles III. Vor dem Kongress gesprochen hat. Die Rede wurde mit Spannung erwartet. Was war so Ihr erster Eindruck des Britens in der Herzkammer der Demokratie?
Ja, hervorragend. Er hat wirklich wichtige Themen angesprochen. Sie haben es ja gerade schon kurz erwähnt. Den Iran-Krieg, natürlich NATO, die Bedeutung dieses wichtigen Bündnisses. Er hatte keine Scheu, auch in heikle Bereiche zu gehen, sei es der Naturschutz, seien es multireligiöse Gemeinschaften. Ich fand natürlich das Thema, was auch hier in den USA mit ganz, ganz großer Spannung erwartet wurde, wird er etwas zu den Epstein-Files sagen. Interessant, ich zitiere ihn hier mal wörtlich. Er hatte gesagt, wir sind gemeinsam interessiert. Und jetzt kommt das Zitat, einschließlich der Unterstützung von Opfern einiger der Probleme, die tragischerweise in beiden unserer Gesellschaften existieren. Also ich glaube, das ist so pars pro toto für die gesamte Rede. Er hat Themen angesprochen, ohne zu aggressiv, ohne zu massiv Donald Trump und seine Regierung anzugreifen.
Mhm. Herr Dannemann, das können die Briten. Sie sind Meister der Diplomatie. Es war auch wirklich toll, ihn da zu hören. Ganz andere Art als Donald Trump. Also ist das die Königsklasse im wahrsten Sinne des Wortes, der diplomatischen Ansprache?
Also es war mehr und besser, als ich gedacht habe. Man hat auch spekuliert. Ich hatte auch gedacht, dass er ein bisschen vorsichtiger sein wird, welche Themen überhaupt anspricht. Da waren aber relativ viele drin, wo immer jeweils so die Hälfte des Hauses vielleicht nicht ganz so glücklich darüber war, dass es so gesagt wurde. Es wurden gerade einige genannt. Die Bedeutung des Völkerrechts, Ukraine. Aber es wurde ziemlich geschickt verpackt, nicht nur die Scherze, die da anfangs das Publikum aufgelockert haben, sondern auch jeweils rückbezogen darauf, ja, das habt ihr aber auch von uns, sogar eure Freiheit habt ihr von uns, euer Bill of Rights habt ihr von uns. Das war ziemlich, muss ich sagen, das war schon sehr geschickt miteinander verbunden und auch recht gut vorgetragen.
Hat er auch lange auf der Magna Carta, war wichtig. Und zu sagen, 250 Jahre war ja gerade gestern so ungefähr.
Ja, für uns Briten zumindest.
Ja. Ja, also, ja, ein bisschen auf Stereotypen rumgespielt, aber ich glaube, es wurde verstanden.
Ja, Herr van der Laar, wie fanden Sie es?
Es hat mich ganz, ein bisschen zumindest erinnert an die Rede von Marco Rubio bei der Münchner Sicherheitskonferenz, der auch am Anfang losgelegt hat und nicht direkt wie J.D. Vance noch vor einem Jahr wirklich in die Vollen gegangen ist, sondern gesagt hat, Amerika ist das Kind Europas und im Endeffekt erstmal für gute Stimmung gesorgt hat. Und ich glaube, das war auch die Aufgabe vom König heute, im Endeffekt die Wogen zu glätten. Gerade zwischen Keir Starmer, dem Premierminister, und Donald Trump gab es ja immer wieder den Zwist. Und ich glaube, er hatte die Aufgabe, hier Softpower walten zu lassen, die Wogen zu glätten. Und genauso ist er eingestiegen. Der Humor am Anfang. Als er sagte, ich möchte hier einmal Oscar Wilde zitieren und zu sagen, we have everything in common except the language. Natürlich, beide sprechen Englisch, aber es hört sich, und das haben wir auch eben gerade gehört, doch sehr unterschiedlich an, ob Donald Trump spricht oder eben auch der König. Und ich glaube, das war hauptsächlich die Aufgabe dieser Rede, zu sagen, dieses Bündnis, dieses Special Relationship zwischen England und Amerika, Großbritannien und Amerika, die existiert nach wie vor. Und ich hatte das Gefühl, dass das fast schon ein Hilferuf zu sagen, lass uns auch weiter zusammenarbeiten.
Frau Greutl, das ist eine Rede in einer Zeit, die nun wirklich unter so vielen Krisen leidet, unter großem Druck steht. Kann so eine Rede wirklich eine Beziehung auch dann kitten, also so eine Art royaler Balsam, hilft das tatsächlich?
Quasi die transatlantische Rückrede vom König. Aber ich stimme meinen Vorrednern zu, das war wirklich eine sehr gute Rede, die nicht nur sehr gut vorgetragen war in der Art und Weise der Zurückgenommenheit, wie Charles eben spricht, mit dem britischen Humor, aber die auch in der Sache wirklich den Punkt getroffen hat. Und er war dann eben nicht nur ein großer Brite, der gesprochen hat, sondern auch ein sehr großer Europäer, weil er immer wieder die Gemeinsamkeiten zwischen den USA und Europa betont hat und eben genau auf die politisch-ideellen Gemeinsamkeiten eingegangen ist. Das Bekenntnis zur individuellen Freiheit, das Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit, das Denken jenseits von Individuen und Personen in Form von Institutionen, sowohl national als auch international. Das hat er wirklich sehr klug und geschickt und elegant formuliert. Und natürlich auch dann der Bezug zur NATO, zu diesem lang etablierten Bündnis, das eben in beide Richtungen wirkt. Er hat auf den 11. September diesen Moment der größten Verwundung der USA nochmal Bezug genommen. Ich fand, er hat es wirklich sehr geschickt gemacht und hat Europa damit auch einen großen Dienst erwiesen.
Die Spannung, wie es bei Donald Trump beim Präsidenten ankommt und bei den Republikanern. Jetzt war dieser Besuch natürlich überschattet von dem Attentatsversuch am vergangenen Samstag. Frau Pohl, die Bilder wirken ja nach. Und es war ja auch so eine Frage, wenn so ein großer Staatsbesuch ist, wie gefährlich das ist. Sie selber waren ja auch bei dem Korrespondentendinner. Also ja, wie haben Sie den Moment erlebt? Wie sehr wirkt das noch nach?
Ja, also es gab schon so ein paar Minuten, da war eine ganz große Unsicherheit in dem Raum. Das ist ein großer Raum im Keller ohne Fenster. Die Türen sind im Hintergrund. Und als diese Türen aufgestoßen wurden und Sicherheit reinrannte in diesen Raum und auch an den umliegenden Tischen, wo Sicherheitsbeamte auch platziert sind, auch ordentlich im Tuxedo angezogen, sodass sie als solche gar nicht zu erkennen waren, war schon unklar. Ist der Schütze eigentlich im Raum? Gibt es weitere Schützen? Und die Security hat uns angebrüllt und gesagt, runter, unter die Tische. Die Kolleginnen und Kollegen sind unter die Tische gekrochen. Also ja, das war schon, ich hatte auch Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, vor ein paar Minuten, bis klar wurde, offensichtlich ist niemand im Raum und wir dann den Raum und das Hotel dann auch verlassen konnten. Aber wissen Sie, wenn man so ein Land journalistisch begleitet wie die USA, ich mache das seit vielen Jahren, ist es ein Stück weit Alltag. Wir berichten so oft über riesige Schießereien in Schulen, in denen oft viele, viele junge Menschen erschossen werden. Es gibt eine unglaublich große Gewalt natürlich auch in Familien. Es liegt an den Waffengesetzen, die so lax sind. Ich will gar nicht sagen, dass man sich daran gewöhnen sollte, aber es ist einfach Alltag in diesem Land, bis es andere Waffengesetze gibt. Und ich weiß nicht, ob die Waffenlobby das jemals zulässt. Vielleicht nur ein kurzen Eindruck von heute oben. Ich war auch, bevor wir jetzt hier miteinander reden, am Kapitol und wollte mal sehen, wie viel Sicherheit da ist, ob das jetzt anders ist als bei anderen Besuchen dieser Art. Das kann man so nicht sagen. Das ist hier alles sehr, sehr professionell. Die USA waren jetzt auch nicht so erschüttert, wie das mithin in deutschen Medien berichtet wird. Ich glaube, es liegt einfach daran, weil, wie gesagt, Waffengewalt doch deutlich alltäglicher ist, wenn natürlich auch nicht die Attentate oder Attentatsversuche auf Präsidenten.
Was sagt das über das politische Klima, Herr van der Laar? Gerade wenn man auf den Besuch dann auch schaut, also in welchem Klima findet so ein Staatsbesuch dann statt? Wir schauen da wahrscheinlich dann eben dann doch anders drauf als viele Amerikaner.
Natürlich, und ich glaube, die Events vom Samstag, die zeigen natürlich, wie angeheizt das ist, dass es immer wieder dazukommt. Und was Frau Pohl eben gerade auch schon gesagt hat, wie quasi schon abgeklungen das Land darauf reagiert, dass man sagt, na gut, es ist halt quasi schon wieder passiert. Ne? Das so quasi als Momentaufnahme. Und dann geht es natürlich auch trotzdem weiter. Und das ist ja das Faszinierende in Amerika. Es passiert etwas und am nächsten Tag kommt der nächste Staatsbesuch und das nächste Großereignis findet statt. Und ich glaube, gerade aber, wenn wir auf diesen Besuch schauen, dann findet der eben auch in besonders angespannten Zeiten statt. Wenn ich mir die Umfragewerte anschaue, wie dieses besondere Verhältnis zwischen Amerika und Großbritannien eben auch in die Brüche gegangen ist, wo 70% der Briten auf Amerika schauen und sagen, wir wollen eigentlich mit denen nichts mehr zu tun haben und wir blicken negativ, natürlich auch mit Blick auf Donald Trump drauf. Ich habe eine Umfrage rausgesucht, die ich wirklich ganz bemerkenswert fand. Da wurde gefragt, das ist eine Umfrage von Politico, da wird gefragt, würden Sie lieber abhängig sein von China oder würden Sie lieber abhängig sein von den USA unter Donald Trump? Und da sagen immerhin 42% der Briten, wir sind lieber abhängig von China als von den USA unter Trump. Ich habe mir auch die Zahlen von Deutschland rausgesucht. In Deutschland sind es 40%, die sagen, lieber abhängig von China und nur 24 von den USA unter Trump. Das zeigt einfach doch, wie groß dieses Zerwürfnis ist und wie natürlich auch hier die Stimmung auf dieser Seite des Atlantiks ist.
Ja, Herr Dannmann, also in welcher Stimmung in Großbritannien findet denn dann dieser Besuch statt von König Charles?
Es gab ziemlich viel Aufregung um den Besuch. Und es wurde von verschiedensten Seiten auch versucht zu verhindern, dass dieser Besuch stattfindet. Es gab also sehr, sehr viele, die gesagt haben, das Verhältnis ist jetzt so belastet, da sollte Charles nicht hingehen. Aus ganz verschiedenen Ecken, also aus der Linken wie aus der Rechten. Aus der Rechten wohl eher mit dem, also wir wollen jetzt nicht auch noch unseren König beschädigt wissen, nachdem eben halt Trump Keir Starmer, den Premierminister, so angegangen hat. Dann natürlich aus den verschiedenen Lagern, die mit Trump nicht übereinstimmen. Das ist auch klare Mehrzahl der britischen Bevölkerung. Also seine Zustimmungswerte dort sind auch abgrundtief im Keller. 14%, glaube ich, nach der letzten Umfrage von YouGov unterstützen Trump irgendwie. Und deswegen war das jetzt auch schon, ja, man braucht dieses Durchhalten und sagen, nein, jetzt machen wir es erst recht. Und ich nehme an, dass die Rede, die wir gerade gehört haben, auch genau in diese Richtung geschrieben wurde und, wie ich meine, ziemlich gut.
Mhm. Herr Frau Greutel, was denken Sie, welche Botschaften von dieser Rede in dieser aufgeheizten Stimmung kommt an beim amerikanischen Präsidenten?
Also der amerikanische Präsident versteht sich sehr gut mit dem britischen König. Das haben wir jetzt bei diesem Besuch auch wieder gesehen, dass hier das wirklich zelebriert wird. Und insofern wird es vielleicht auch bei ihm ankommen, ob seine Politik ändert. Da habe ich meine Zweifel. Aber ich würde gerne noch mal auf den Punkt der Stimmungslagen auch in europäischen Ländern eingehen. Es macht natürlich einen Unterschied, was die öffentliche Stimmungslage ist und was Politiker tun. Und ich würde tatsächlich unseren Politikern in Deutschland genauso wie im Vereinigten Königreich, in Frankreich und andernorts in Europa eben wirklich ans Herz legen, sehr besonnen über das transatlantische Verhältnis nachzudenken und auch zu kommunizieren. Also nicht in öffentlichen Stimmungslagen daheim nachzugeben, wie man das oft sieht, wenn es um Iran geht, wenn es um die NATO geht, wenn es um Trump geht. Man spricht da sehr oft zu einem heimischen Publikum und verliert aus den Augen, was man eigentlich an diesem Bündnis hat. Und diese Rede hat es sehr deutlich gemacht. Wir haben so viel aneinander, wir dürfen das nicht aufgeben, weil in dieser gefährlichen Welt, wo sich gerade alles verschiebt, wir alleine, sowohl die USA als auch Europa, schlechter dastünden als gemeinsam, weil wir eben doch so einen Kern haben, der uns eint, auch wenn man sich manchmal uneins ist. Auch das hat der König angesprochen. Selbst wenn man sich streitet, kommt man wieder ins Geschäft und man kann dann auch wieder gut miteinander. Also das hat er sehr gut gemacht und das ist auch ein guter Ratschlag für Politiker.
Ja. Genau den Punkt finde ich so faszinierend, weil ja Großbritannien noch mal komplett zwischen den Stühlen steht. Genau vor 10 Jahren war Brexit. Mhm. Das heißt, nicht mehr Teil der EU. Und das besondere Verhältnis zwischen Amerika und Großbritannien ist natürlich auch mehr oder weniger aufgekündigt von Trump, der gesagt hat, when we need them, they're not there. Wenn wir sie brauchen, dann sind sie nicht dort. Und genau den Punkt, den Sie vorhin auch referenziert haben vom König, der war ja im Endeffekt die Antwort darauf. Erinnert euch zurück. Genau vor 25 Jahren, der 11. September, damals kam es eben zum Artikel 5, dem Bündnisfall. Und wir waren eben auch an eurer Seite. Das war ja der Versuch, glaube ich, genau das zu kitten und zu sagen, bitte vergesst uns nicht. Wir wollen eben nicht die Stimmung im eigenen Land hier nach vorne tragen, sondern zu sagen, es ist quasi die Gettysburg Address. Wir müssen eben auch wieder zurückkommen. Der letzte Satz war ja auch, es geht um Reconciliation, also wieder dieses Zusammenfinden und Renewal, genau, nach 250 Jahren.
Mhm. Frau Pohl, wie würden Sie denn das Verhältnis zwischen Großbritannien und den USA beschreiben? Und was sind so die Hauptknackpunkte da im Moment?
Also ich finde es richtig zu sagen, dass man aufpassen muss, mit der Kritik nicht über Bord zu gehen. Also das transatlantische Verhältnis ist auch viel mehr als Donald Trumps Amerika. Und Amerika ist mehr als Donald Trump, auch wenn er wiedergewählt wurde. Wir werden das jetzt in den Midterms, die in wenigen Monaten stattfinden, dass er da eine ordentliche Watsche erfährt von den Wählerinnen und Wählern. Der König, da stimme ich auch zu, hat eine besondere Macht und auch eine besondere Stärke gegenüber Donald Trump, gegenüber dem Präsidenten Donald Trump. Donald Trump hat ja heute Vormittag auch noch so Witze gemacht über seine Mutter, die, als sie jung war, einen Schwarm hatte für den jungen König, damals noch Prinzen. Da gibt es sicher eine Verbindung und Donald Trump natürlich liebt Pomp. Er hat das ganze Oval Office, in dem ich oft bin, um von dort aus zu berichten, mit goldenem Stuck verkleidet. Also er wäre ja gerne selber ein König und generiert sich ja manchmal auch so. Aber ich weiß nicht, inwieweit die Rede wirklich verfängt. Wir haben das bei vielen gesehen, es war ja so eine Taktik, auch eine Taktik der Europäerinnen und Europäer, ihn zu umgarnen. Der deutsche Kanzler hat es gemacht, der französische Premier, der britische Premier, andere führende Politiker haben das versucht, aber am Ende macht dann Donald Trump doch, was er will. War das eine tolle Rede? Auf jeden Fall. Ich finde auch wirklich diese Feinheit, in der er die wichtigen Themen der König angesprochen hat, wirklich stark, und es ist auch genau richtig, dass er das gemacht hat. Ich finde es auch gut, dass er hier ist, das würde ich schon sagen, aber ich würde jetzt überhaupt nicht darauf setzen, dass es kurz-, mittel- oder langfristig irgendwas bei Donald Trump verändert. Ich kenne Donald Trump jetzt wirklich gut, ich bin da nah dran seit langer Zeit, und ich glaube eher, dass die Antwort auf Donald Trump ist, Stärke zu zeigen, okay, gemeinsame europäische Stärke und ihm da was entgegenzubieten, ihn irgendwie versuchen zu umgarnen. Wir haben ja jetzt gesehen in den letzten 14, 15 Monaten, es hat einfach keine Haltbarkeit.
Ja, aber das passt nicht zu King Charles, da deutlicher zu werden, glaube ich, oder?
Ich glaube, der würde sich auch ein Eigentor schießen. Nee. Wirklich. Und ich will ja auch nochmal ganz klar sagen, er hat ja auch wirklich da konkrete Dinge gesagt. Er hat gesagt, die Checks and Balances, also die Gewaltenteilung. Er hat gesagt, Rule of Law. Und das ist ja so besonders, weil er ist ja der Monarch nach wie vor. Ne? Auf der einen Seite sehen wir die Demokraten, die in Rekordzahlen auf die Straße gehen und die No-Kings-Proteste machen. Dann kommt der König die Ausgründung Amerikas, eben direkt dort nach Washington und sagt im Endeffekt dem quasi Monarchen Donald Trump, der zumindest ab und zu darüber sinniert, ob er nochmal antreten könnte und sich genau über diese Checks and Balances hinwegsetzt, dass eben Rule of Law, das Recht und die Normen und die Traditionen eben auch eingehalten werden sollen. Also ich finde, das war eine sehr feine Nadel, die er sehr, sehr klug und clever gestrickt hat.
Ja, die Frage ist halt eben nur, ob das ankommt.
Bei Trump wahrscheinlich nicht. Übermorgen ist wieder was anderes. Ja. Was ich spannend finde, ist, wenn King Charles diese Rede vor 2 Jahren gehalten hätte, hätten wir so, ja, ganz nett, ne? Da sind aber die ganzen offensichtlichen Sachen halt drin. Ja, klar, internationale Beziehungen, Deutschland, Großbritannien, Europa, Vereinigte Staaten, Völkerrecht, Toleranz, Umweltschutz. Das, was diese Rede so spannend macht, ist, dass er das sagt, diese Botschaft vor sich her trägt, genau pointiert, in die richtigen Ecken gerichtet, zum Zeitpunkt, wo eben das transatlantische Verhältnis unter einem wahnsinnigen Stress leidet und das Völkerrecht, die rechtsbasierte internationale Ordnung, alles das eben halt in einer großen Krise ist. Und das wird natürlich nicht eine Rede von einem König vor dem USA-Kongress ändern. Aber ich denke, er hat schon auch ein paar Pflöcke eingeschlagen, und er hat ja nicht nur die Rede für den abwesenden Trump gehalten.
Ja. Er hat aber auch noch andere wichtige Punkte gemacht, auf die ich noch mal kurz verweisen möchte. Er hat zum Beispiel auch vom christlichen Erbe des Westens gesprochen. Er hat von der gemeinsamen Geschichte gesprochen. Und damit, glaube ich, gibt er im besten Falle auch einen Gedankenanstoß auf dieser Seite des Atlantiks, sich wirklich ehrlich auch mit der Frage auseinanderzusetzen, wer sind wir eigentlich? Und das war auch der Bezugspunkt zur Rede von Marco Rubio bei der Sicherheitskonferenz in München. Der hat ja auch eigentlich so die Frage zumindest aufgeworfen und eingeladen, gemeinsam darüber nachzudenken, wer sind wir als Westen, wofür stehen wir ein? Und das sollten wir auch auf dieser Seite des Atlantiks doch offensiver ausbuchstabieren, weil es offenkundig Unklarheiten darüber gibt oder konkurrierende Erzählungen darüber, was der Westen eigentlich ist.
Wobei, wenn ich das anmerken darf, das war wahnsinnig geschickt. Ich weiß jetzt nicht, ob diesen Teil das Auswärtige Amt ihm so vorgeschrieben hat oder was er selber gemacht hat. Die ist komplett abgesprochen, die Rede. Er hat erstmal die in USA noch sehr stark vorhandene christliche Prägung der Politik angesprochen. Das kann er sehr gut. Er ist Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Aber schon als Prinz Charles war er auch jemand, der gesagt hat, ich will dieses Amt ausfüllen, auch für alle anderen Religionen. Und nachdem sie alle aufgestanden sind und begeistert applaudiert haben, dass er das Christentum anspricht, hat er die anderen Religionen mit runtergejubelt. Ja. Also das war kein Zufall. Ja. Das war kein Zufall. Und auch zu sagen, auch das ist da, religiöse Toleranz.
Ja, okay. Und ein anderes heikles Thema, Sie haben es schon kurz angesprochen, Ines Poole, sind natürlich die Epstein-Akten, die wurden nicht wörtlich natürlich von Epstein gesprochen, aber es geht natürlich um die Rolle seines Bruders, um die Rolle von Prinz Andrew. Also welche Rolle spielt das jetzt immer noch? Und ist das ein Punkt, wo man sagt, ja, ihr seid ja da als Teil des Königs aus, ihr habt euch ja auch schuldig gemacht. Also wie wird das in Amerika kommuniziert?
Also der König wird sehr dafür applaudiert, dem König wird sehr dafür applaudiert, dass er so klar und dann doch auch so entschieden mit seinem Bruder umgegangen ist. Melania Trump, die First Lady, hat sich ja kürzlich auch geäußert und auch nochmal gesagt, man solle mit den Überlebenden sprechen. Es gibt vom Weißen Haus kleinere Proteste von Opfern sexueller Gewalt durch Epstein und seine Männer und Frauen, die ihm da umgeben haben. Nicht viele, aber doch ein paar. Also wie gesagt, es gab Hoffnungen, dass der König was in seiner Rede dazu sagt. Aber natürlich hat er nichts gesagt. Das kann er auch nicht machen. Und ich wollte nur noch mal klarstellen, ich finde diese Rede grandios. Und der ging so weit, glaube ich, wie ein König überhaupt nur gehen kann. Wir haben jetzt die verschiedenen Punkte auch angesprochen, aber ich glaube, dieses Rezept funktioniert für einen König, aber halt nicht für Politikerinnen und Politiker. Hier ist nach wie vor die große Frage, wie sehr die Epstein-Files, das große Epstein-Thema Donald Trump schadet. Es gibt viele, auch im konservativen Amerika, auch von den ehemaligen MAGA-Unterstützern, von den Republikanern, die sich da viel mehr von Donald Trump versprochen hätten und die sich jetzt abgewendet haben von ihnen. Also prominente Talkshow-Hosts wie Tucker Carlson oder Marjorie Taylor Greene, eine ehemalige Abgeordnete, die richtig gegen Donald Trump feuern, weil er eben sich nicht so verhält wie versprochen, nämlich alles offen zu legen. Also das ist ein weiteres Problem für Donald Trump, was er einfach nicht in den Griff kriegt.
Ich wollte nur sagen, das war ja auch mit die Motivation des Attentäters oder zumindest demjenigen, der diesen Attentatsversuch am Samstagabend probiert hat, dass er gesagt hat, ich möchte damit nichts zu tun haben, wenn meine Regierung dort eben auch mit drin ist. Insofern, Donald Trump wurde ja dann auch noch in diesem sehr prominenten 60 Minutes Interview dazu gefragt und lief im Endeffekt direkt in die Falle der Frage rein und sagte, ich habe nichts damit zu tun, niemals habe ich irgendjemanden vergewaltigt, und hat genau diese Thematik eben auch angesprochen. Da war es natürlich dann genau wieder Front and Center und dementsprechend auch wieder in diesen letzten 24 Stunden im News-Cycle mit drin.
Herr Dannemann, welche Rolle spielt das in Großbritannien noch, die Epstein-Affäre und die Position von Prinz Andrew?
Einer der Gründe, der vielen Gründe, warum Premierminister Starmer im Moment so unter Beschuss ist, ist auch die Epstein-Affäre und insbesondere der Ex-Botschafter Peter Mandelson, Lord Mandelson, den Starmer, um Trump wohl zu gefallen, nach Washington geschickt hat und sich dabei darüber hinweggesetzt hat. Das heißt, er wusste es nicht. So ist die offizielle Linie, und sie könnte sogar stimmen, dass das Auswärtige Amt, was das hätte bestätigen müssen, dass er den Sicherheitscheck positiv durchlaufen hat, Starmer nicht gesagt hat, dass das nicht der Fall war, und sie ihm eine Ausnahmegenehmigung erteilt haben. Und da wurde er heute also im Parlament gegrillt. Es wurde heftig diskutiert, ob man ihn wegen Fehlverhalten an ein Komitee verweisen soll. Das ist also die bisher größte Krise für Keir Starmer. Er hat auch schon ein paar andere gehabt. Das ist also nicht die erste. Und nicht alle wetten drauf, dass er tatsächlich noch lange Premierminister sein wird. Also das ist ein ziemlich deutlicher Konsequenz von Epstein. Natürlich auch der ganze Wirbel, die Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor, wie er jetzt heißt, vormals Prinz Andrew.
Ja, heißt das, der Prinz, genau.
Das sind schon ziemliche Wellen, die das geschlagen hat.
Wie sehr, also wie wichtig ist dann dieser Besuch dann auch, um letztendlich ja für die Europäer zu stärken? Sie haben es am Anfang schon gesagt, Frau Kreutel. Also welchen Gefallen hat Prinz Charles jetzt den anderen Politikern getan, die sich vielleicht nicht so trauen, klarer zu sprechen?
Er hat auf jeden Fall auf dieses enge Band der transatlantischen Beziehungen sehr deutlich hingewiesen, dass es eben auch eine Beziehung ist, die in beide Richtungen wirkt. Dass es also nicht nur ein Nehmen der Europäer ist, wie Donald Trump das immer wieder betont, sondern dass es auch umgekehrt ein Geben der Europäer ist, dass man eben gemeinsam geteilte Interessen hat, geteilte Werte, geteilte internationale Herausforderungen. Und er hat es eben sehr deutlich gemacht, und es können alle anderen eigentlich nur unterschreiben, dass die Welt heute so viel gefährlicher ist als zuvor und dass das transatlantische Verhältnis deshalb umso wichtiger ist, weil niemand allein in dieser neuen gefährlichen Welt wirklich gut bestehen kann. Wir in Europa nicht und auch die USA nicht. Und dass man das auch in Europa wirklich sich vergegenwärtigt, erstens, wie abhängig man von den USA ist, was aber kein Zukunftsrezept ist, weil es braucht eine Partnerschaft auf Augenhöhe, aber dann eben zweitens auch, dass man sich nicht die Illusion machen sollte, wir machen das Ding jetzt ohne die USA, nur weil uns Trump nicht gefällt. Auch solche Äußerungen gibt es ja, wenn ich Emmanuel Macron höre, der die USA so in eine Reihe mit China und Russland stellt. Das ist sehr unklug, das sollte er nicht tun. Erstens, weil wir die USA wirklich brauchen und weil wir, wenn wir uns in der großen, weiten Welt umgucken, auch keine besseren Partner finden.
Es wurde ja nochmal sehr betont, wie stark die Rüstungsausgaben jetzt auch oder gestiegen sind, wie sehr man sich seiner eigenen Sicherheitsverpflichtung auch nochmal bewusst ist.
Das ist übrigens auch ein Punkt, der Deutschland wirklich zugutekommt, dass wir eben massiv investieren in die Verteidigung. Das kommt in Washington an, das kommt auch bei Donald Trump an. Und deshalb ist die Kritik, die er vielleicht manchmal an Friedrich Merz hat, dann doch am nächsten Tag wieder vergessen, glaube ich, weil man in Washington doch sehr stark darauf setzt, dass Deutschland auch einen großen Beitrag leistet zur gemeinsamen Verteidigung.
Aber so Trump das auch übermorgen wieder vergessen. Ja. Also er hat zwischendrin, vor wenigen Tagen, hat er den Stolz der britischen Marine, ihre zwei Flugzeugträger, als Spielzeuge bezeichnet. Mhm. Das kam wiederum in Großbritannien nicht so gut an. Mhm.
Okay. Und deshalb hat der König heute auch gesagt, wir haben Flugzeugträger gebaut und wir sind massiv am Aufrüsten. Aber ich glaube, dass da natürlich schon auch eine Chance für Europa drin steckt. Wenn dieses Bündnis zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten gerade am Bröckeln ist, dann könnte man natürlich auch hier nochmal die Hand ausstrecken und sagen, wir versuchen jetzt Großbritannien wieder stärker in der EU zu integrieren. Nochmal, das ist nicht der große Freischlag und plötzlich die Souveränität Europas. Aber ich glaube, es hilft schon auch, England hier näher wieder ranzubinden und zumindest damit einen Ticken größer zu werden, den Binnenmarkt zu stärken, den Finanzmarkt zu stärken, all diese unterschiedlichen Aspekte. Insbesondere, so wie Sie es gesagt haben und kurz vor der Sendung, hat ja Donald Trump auch nochmal ausgeholt und auch gegen den Bundeskanzler geschossen, hat gesagt, the German Chancellor doesn't know what he's talking about. Er weiß nicht, worüber er redet. Insofern, Germany is doing very poorly, sagte er, both economically and otherwise. Nochmal, was das otherwise ist, wissen wir nicht genau. Aber da merkt man schon auch, dass er natürlich auch mitbekommen hat, was der Kanzler am Wochenende gesagt hat vor der Schulklasse und da eben auch sofort wieder darauf reagiert hat.
Da hat er gesagt, dass Amerika keine Strategie hat für diesen Iran-Krieg und dass er, dass die Iraner jetzt diese große
Nation... Die Mullahs ihn demütigen,
ihn demütigen. Frau Pohl, ist das so ein Thema? Also ist das so ein, halt eben auch mal so ein Trump, den er mal so raushaut wie so vieles mit Merz? Oder ist es tatsächlich ein Punkt, wo man sagt, ja, da gibt es noch mal ein größeres Problem zwischen Deutschland und USA?
Donald Trump ist völlig unberechenbar, ne? Also als Merz, als unser Kanzler hier zu Besuch war, da konnte ich auch im Oval Office sein. Es war der zweite Besuch, es war auch mein zweites Mal bei den beiden da mit drin. Man merkt schon, dass die sich verstehen und Friedrich Merz ist sicher neben Meloni oder vielleicht mittlerweile sogar der wichtigste Ansprechpartner für die Amerikaner, für den amerikanischen Präsidenten in Europa. Das liegt ganz klar an den großen Rüstungsausgaben, die Deutschland jetzt macht. Es liegt aber ganz bestimmt auch an der Art, wie Merz hier auftritt. Es hilft ihm tatsächlich, man sagt es so oft, aber es ist tatsächlich wahr, es hilft ihm, dass er körperlich Donald Trump auch auf Augenhöhe begegnen kann. Aber wir können uns da auf nichts verlassen. Donald Trump ist unglaublich erratisch. Er steht unter immensem Druck. Der Iran-Krieg, der ist jetzt ein bisschen aus den Schlagzeilen verschwunden, natürlich wegen dieses Attentatsversuchs am Samstag. Jetzt natürlich der König hier beherrscht die Schlagzeilen. Es war ja auch wirklich auch eine tolle Show. am Weißen Haus, muss ich schon sagen, das können sie dann schon auch, die Amerikaner, so eine Inszenierung, wenn sie wollen. Jetzt die Rede wird sicher analysiert. Aber morgen, spätestens übermorgen, steht wieder der Iran-Krieg, wird die Schlagzeilen bestimmen. Die explodierenden, weiterhin explodierenden Lebenshaltungskosten, natürlich die Benzinpreise und so weiter und so fort. Und dann wird Donald Trump, der amerikanische Präsident, auch wieder anfangen, um sich zu schlagen. Und wir haben es gerade kurz zitiert, Friedrich Merz hat sich zum ersten Mal doch sehr dezidiert geäußert. Darauf hat dann Donald Trump reagiert. Vielleicht ist das auch der Anfang von einer neuen Strategie der Europäerinnen und Europäer, einfach mehr Härte gegenüber dem Präsidenten hier zu zeigen. Weil nochmal, dieser Softkurs, der bis jetzt gespielt wurde, führt ja am Ende zu nichts. Mhm.
Frau Greutel, wie würden Sie es sehen, also wenn jetzt die Europäer bisher gesagt haben, das ist nicht unser Krieg, kann man dabei bleiben? Und auf der anderen Seite gibt es ja dann schon auch Ideen, wie man die Straße von Hormuz sichert. Also wie wird sich das weiterentwickeln?
Ehrlich gesagt, ich fand es rundum misslungen, wie die Europäer kommuniziert haben zum Irakkrieg.
Also sowas von. Ja.
Genau, sowas von. Also allein dieser Satz, der hat wirklich so viel Schaden angerichtet. Und das ist nicht unser Krieg zu sagen, das ist doch wirklich sehr billig, weil man natürlich von den Folgen betroffen ist, weil man natürlich ja auch eigene Interessen hat. Also Deutschland hat keinerlei Interesse, dass der Iran auf dem Weg zur Nuklearisierung wäre, also auf dem Weg zu einer Atomwaffe. Deutschland hat keinerlei Interesse daran, dass der Iran Israel existenziell bedroht und mit der Vernichtung droht und ein Raketenprogramm aufbaut, völlig unbeschränkt und. Man hätte da sehr viel klüger einfach reagieren können und argumentieren können. Und auch bei diesem Satz vom vergangenen Wochenende, dass Friedrich Merz eben sagte, die USA werden gedemütigt und haben keine Strategie. Man könnte das doch auch konstruktiver formulieren.
Aber haben die Amerikaner eine Strategie?
Naja, sie haben konkurrierende
Ziele
formuliert. Und dann kann man keine Strategie formulieren, wenn man nicht weiß, wo man hin will. Aber welche Strategie hätte denn Deutschland angeboten? Also dann zu sagen, wir wurden ja nicht gefragt und wenn wir gefragt worden wären, dann hätten wir was Besseres gewusst.
Sie wurden ja gefragt. Es hieß ja, könnt ihr Boote schicken, könnt ihr die Marine schicken, die uns dabei helfen kann, die Minen aus der Straße von Hormuz zu bergen? Und dann kam natürlich von allen erstmal die ganz klare Absage, um dann wieder zurückzurudern und zu sagen, naja, wir können uns schon durchaus vorstellen zu helfen. Ich glaube, an so einem Punkt, wenn Donald Trump schon sagt, wenn wir sie brauchen, dann sind sie nicht da, da hätte man durchaus sagen können, Moment mal, erstmal, wir schicken sämtliche Boote, die auch bei der Bergung helfen können, erstmal so weit hoch Richtung Dänemark wie möglich, um die Distanz zu verlängern. Dann im zweiten Schritt zu sagen, möglicherweise können wir die Boote doch noch schicken, natürlich in der Hoffnung, dass der Krieg bis dahin schon beendet ist, aber dann eben auch in die Offensive zu gehen und zu sagen, Herr Trump, wir können uns vorstellen, eben bei der Sicherung zu helfen, aber zuallererst brauchen wir erstmal Zugeständnisse. Wir brauchen Sicherheitsgarantien für die Ukraine und wir brauchen natürlich auch möglicherweise erstmal eine 5%-Reduktion in den Strafzöllen. Da hätte man mal in die Offensive gehen können und vielleicht auch mithandeln können. Insofern, wenn Frau Pohl sagt, wir müssen zu Recht, finde ich auch, zu Recht sagt, wir müssen auch mal Härte dagegen halten, vielleicht kann man so die Härte eben auch in der Verhandlungstaktik zeigen.
Ich würde es gar nicht auf die Härte festzurren wollen, aber einfach auf die eigenen Interessen. Also was haben wir denn für Interessen? Und das kommt natürlich auch zum Beispiel bei den Golfmonarchien überhaupt nicht gut an, wenn die Europäer dann sagen, ja, das geht uns alles nichts an, wenn die beschossen werden. Die Ukraine hat das klüger gehandhabt. Sie haben Hilfe angeboten bei der Abwehr von Luftangriffen, von Drohnenangriffen. Da haben wir jetzt natürlich nicht so viel zu bieten, aber das ist eine andere Art der Kommunikation.
Mhm. Frau Pohl, Sie haben aber eben stark den Kopf geschüttelt mit den Booten. Haben Sie gesagt, das reicht
nicht? Das konnte ich gar nicht sehen hinter mir.
Ja. Ich sehe das wirklich. Ich sehe sie leider auch nicht. Eine total spannende Diskussion, finde ich, und auch eine ganz wichtige Diskussion. Aber also meine Perspektive hier ist, dass Donald Trump überhaupt keine Strategie hatte, als er diesen Krieg begonnen hat. Er war sehr, wenn ich es so lapidar sagen darf, beflügelt von dem Erfolg in Venezuela, was natürlich ein ganz anderer Fall war. Er dachte, er macht jetzt das Gleiche in Iran. Er geht da rein, haut da ein paar Bomben drauf und dann ist alles gut. Und die hatten überhaupt keinen Plan, wie es weitergeht. Und das sieht man ja auch. Und ich finde das schon gut, dass Europa dann sagt, nee, also so ein Krieg, der so planlos angefangen wird, ist nicht unser Krieg. Und da kann man ganz bestimmt auch nicht Artikel 5 aktivieren und einen NATO-Bündnisfall ausrufen. Das finde ich schon bei dem Präsidenten im Weißen Haus wichtig, da auch eine klare Kante zu zeigen, wann wir auch in die Bündnisverpflichtung gehen müssen. wie bei 9/11. Und wann es aber einfach auch eine ganz klare, ein ganz klarer sozusagen militärischer Akt ist von dem Präsidenten, der nicht weiß, wie er da rauskommt. Ich gebe Ihnen aber recht in der Kommunikation. Natürlich ist die ganze Welt davon betroffen, nicht nur Europa, sondern die ganze Welt. Und natürlich müssen wir Deutsche, wir Europäer gucken, wie wir da irgendwie mit reinkommen, wie wir da irgendwie zu beitragen können, diesen schrecklichen, übrigens auch dieses schreckliche Morden in Iran, ne, sterben ganz viele Zivilistinnen, über Zivilisten, über die wird ja auch kaum geredet, mit zu beenden, da gebe ich Ihnen schon recht, aber von Beginn an war das ein Krieg, der angefangen wurde, ohne Ziel, ohne Exit-Strategie.
Es ist Deutschland nicht unser Krieg, da nicht beteiligt, auch, das finde ich schon. Es ist nicht unser Krieg und wir hätten auch auf keinen Fall bei dem Angriffskrieg dann auch teilhaben sollen, aber wenn die Straße dann gesperrt ist, dann sind es zumindest auch unsere Konsequenzen, die wir mittragen. Und ich glaube, da sind dann eben, was Sie gerade gesagt haben, unsere Interessen eben auch mit involviert. Ich glaube, da müssen wir schon drüber nachdenken, wie kriegen wir die Straße wieder auf und vor allem, wie können wir eben auch dafür sorgen, dass die Spritpreise bzw. die Energiekosten zumindest wieder gedrosselt werden in absehbarer Zeit, weil das eben auch unsere Wirtschaft betrifft.
Meiner Erinnerung zufolge war die erste Anfrage von Trump ja nicht, könnt ihr ein paar Minenräumeboote schicken, sondern ihr Europäer, jetzt sprengt mal die Straße von Hormuz schön frei, ich habe jetzt macht den Rest. Und das kann man nicht annehmen. Absolut. Aber naja, das ist jetzt nicht...
Wie stark setzt dieser ganze Krieg auch die britische Regierung unter Druck?
Ja, ziemlich. Also Starmer hat zunächst eben halt auch sehr stark sich distanziert von dem und hat auch gesagt, wir tragen nicht dazu bei. Und nach hat er den Amerikanern doch das eine oder andere erlaubt, insbesondere, dass man die gemeinsamen Militärbasen für das nennt, was er defensive Zwecke benennt. Das heißt also, dass man iranische Raketen abfängt und so weiter und so weiter, aber nicht für Angriff auf den Iran. Das ist jetzt die britische Linie und da wird man auch bleiben.
Mhm. Dürfte ich auch noch eine Ergänzung machen natürlich. Zu dem Thema? Weil das eben so angesprochen wurde, als ob ein NATO-Bündnisfall eingefordert worden wäre. Das war natürlich nicht der Fall. Also von dem NATO-Bündnisfall war ja überhaupt nicht die Rede. Wir sollten dann vielleicht auch nicht über jedes Stöckchen springen, das Donald Trump uns hinhält, weil er sagt ganz viele Sachen, die unsäglich sind und auch nichts mit der Realität zu tun haben, wie dass es eine kleine Sache sei, die Straße von Hormuz irgendwie frei zu kriegen. Nee, und eine aktive Beteiligung an diesem Krieg, erstens könnten wir das gar nicht und das sollten wir auch nicht tun, aber die Formulierung unserer Interessen mal unabhängig von amerikanischen Handeln und präsidentieller Rhetorik zu machen, das glaube ich wäre sehr hilfreich, weil man dann eben auch die eigene Urteilsfähigkeit schärft. Also was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin, wie gelangen wir dahin und dann können
aber
wir auch
besser Aber sehen Sie denn Partner da die Europäer geeint?
Überhaupt nicht, nee, weil bei dieser Iran-Frage natürlich auch wieder die einen so und die anderen so gesagt haben. Also eine Einigkeit müsste man dann auch erstmal in Europa herstellen und das ist schwer genug.
Okay, und dann gab es ja auch noch ein Thema, wo fand ich ja auch interessant, wo King Charles sagt, also sich als Chef des Commonwealths nochmal bezeichnet. Dazu gehört ja auch Kanada. Also ist die Frage, wie die USA mit Kanada umgehen, war ja nun auch heftig diskutiert. Die Kanadier sind gar nicht gut, auf ihn zu sprechen. Also sehen die auch, ist da King Charles auch ein Hoffnungsträger für Kanada?
Er hat Kanada besucht, als die Frage da aufkam, als Trump sagte, wir wollen euch jetzt als 51. Bundesstaat. Der ist das Staatsoberhaupt von Kanada, als König Charles von Kanada. Wie auch von Australien, wie wir gesagt hatten, noch etwa knappes Dutzend anderer, meistens kleinere Staaten. Die Falklandinseln sind kein eigenes Land. Es ist sehr, sehr komplex, aber sie gehören im weiteren Sinne zu Großbritannien dazu. Okay. Kein unabhängiges Land.
Und da gab es ja jetzt auch eine Aussage von Trump, dass er eventuell das in Frage
stellt. Ich glaube, es war Rubio, aber die Regierung hat gesagt, wenn ihr jetzt nicht freundlich zu uns seid, dann werden wir überlegen, ob wir euch bei den Falkland noch weiter unterstützen, eure Position, dass ihr da die rechtmäßigen Herrscher drüber seid. Kleine Gemeinheiten.
Frau Pohl, welche Rolle spielt die Diskussion um Kanada im Moment? Gibt's da noch?
Das ist schon ein großes Thema, ne? Also es gibt natürlich enge Verbindungen zwischen US-Amerikanern und Kanadiern. Viele Kanadier kommen hier nicht mehr her. Es sind namhafte Professoren, sind nach Kanada ausgewandert. Es ist natürlich für viele Amerikanerinnen und Amerikaner schon schlimm. Das ist ein Nachbar, das ist ein befreundeter Nachbar. Es wird jetzt spannend, wenn die Fußball-WM stattfindet, weil die findet ja in allen drei Amerikas statt, also in Kanada, in Nordamerika, also den USA und in Mexiko. Müssen wir mal gucken, also wie das da so sich zusammenfügt. Aber das ist für viele Menschen hier auch einfach auf einer ganz persönlichen Ebene schwierig, dieser Angriff gegen dieses Nachbarland, wo es ja nie eine Diskussion gab. Ganz anders als mit Mexiko ist es problematisch, müssen wir die Grenze besser sichern, müssen wir Kanadier ausweisen. Und es hat sich, wie so vieles unter Donald Trump, sehr verschärft und ist so vergiftet, so toxisch geworden. Also damit macht das vielen Amerikanerinnen und Amerikanern auch wirklich so im unmittelbaren Alltagserleben einfach auch schwerer.
Herr von der Leyen, was wird das für ein Sommer? Ich glaube, Trump wird im Juni 80, dann der 250. Dann ist erstmal WM und dann ist der 250. 4. Juli wird die 250 Jahre Unabhängigkeit gefeiert. Also ist das ein Punkt, wo man sagt, da kann der Präsident sich nochmal so repräsentieren und so ablenken auch von dem Irankrieg, der vielleicht dann immer noch andauert?
Trump ist der Präsident der Bilder und ich glaube, er wird dafür sorgen, dass überall Bilder produziert werden und er natürlich auch immer im Zentrum des Bildes ist. Es fängt mit seinem Geburtstag an, er hat schon gesagt, der Rasen vor dem Weißen Haus wird quasi abgedeckt, darauf wird ein großer UFC-Fighting-Ring aufgebaut, wo dann eben auch im Zweikampf, im Boxkampf bis aufs Letzte gekämpft wird. So wird das Ganze inszeniert. Es gibt Überlegungen, möglicherweise sogar ein Formel 1 oder ein Indy 500 Rennen in Washington abzuhalten. Es gibt 3D- und KI-Animationen dazu. Es wird über Militärparaden nachgedacht. Und dann kommt natürlich, wie gesagt, auch noch der 4. Juli selber, der immer in Amerika spektakulär ist, mit sensationellem Feuerwerk, was eigentlich der Feiertag aller Amerikaner sein soll. Und das war ja auch bemerkenswert, der erste Satz von Charles, eben gerade vom Kongress, wo er sagt, 250 Jahre nach der Unabhängigkeit. Und dem Moment hat er, glaube ich, nicht mit Applaus gerechnet, aber jeder Kongressabgeordnete, jede Kongressabgeordnete steht auf und applaudiert. Es gibt Rufe, Cheers dort. Die Amerikaner sind stolz auf ihre Unabhängigkeit, Independence, Freiheit. Das sind natürlich die Kernwerte. Und dementsprechend ist es natürlich auch die Hoffnung, dass hier genau das Land einmal mehr geeint wird, wo wir auch immer wieder diese extreme Spaltung sehen. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich der Litmus-Test sein. Wie gespalten ist Amerika, nachdem es eigentlich aus genau dieser Spaltung mit Großbritannien raus gegründet wurde?
Also da kann man nochmal eine andere Stärke draus ziehen. Frau Pobi, wie würden Sie es sehen? Also wie wichtig ist dieser Sommer und wie wichtig ist es, dass man feiert oder dass man, oder ist es die Frage, wie abhängig ist es von der weiteren Fortführung des Irankrieges oder ist es völlig unabhängig davon?
Ja, es sind immer wieder die Lebenshaltungskosten, die Benzinpreise gehören dazu, anderes Flugtickets. Viele Menschen müssen hier fliegen, weil es einfach so ein großes Land ist. Und es beschäftigt die Menschen schon sehr. Ich fand es letztes Jahr interessant, fingen diese ICE Agents Verhaftung an, also diese Spezialpolizei, wenn man so will, die Menschen ohne Papiere verhaftet hat, von den Straßen weg verhaftet hat. Das ist in Deutschland, Europa ja auch diskutiert worden. Und es war am 4th of July zu spüren, also in den Bezirken hier in Washington, wo viele Latinos leben, viele von denen, die eben hier vielleicht als Kinder mit ihren Eltern rüberkamen oder auf jeden Fall ohne gültige Papiere hier leben, Steuern zahlen und arbeiten, sind nicht rausgegangen. Die haben nicht mitgefeiert, weil sie Angst hatten, verhaftet zu werden. Und diese Angst ist ja natürlich immer noch da. Also es liegt schon ein Schatten oder so ein Gewicht, so ein Druck auf diesem Land. Man spürt es überall. Deswegen ist so dieses Ausgelassene, wir feiern am 4th of July, was ja so vereinnahmt werden wird von Donald Trump, sein 80. Geburtstag und selbst die Fußball-WM. Wir alle haben die Bilder gesehen, wie er da sich im Kennedy Center, übrigens auch interessant, dass King Charles Kennedy mindestens zweimal erwähnt hat. Es war auch ein schöner Seitenhieb, wie er sich da selber diese Medaille umgehängt hat. Also Donald Trump vereinnahmt sogar diese Fußball-WM hier in den Vereinigten Staaten. Und da gibt es auch schon eine Reaktion von vielen, denen wird es einfach zu viel.
Ja, Frau Greutel, wann könnte man denn sagen, dass dieser Besuch von King Charles, Sie alle waren jetzt sehr begeistert von dieser Rede und dass er dann auch so dann doch Dinge gut benannt hat, wann wäre das denn ein Erfolg? Oder woran könnte man einen Erfolg messen, das, was verstanden worden ist von den Botschaften?
Naja, wenn man vielleicht auf beiden Seiten des Atlantiks über genau diese Dinge nachdenkt, was denn die gemeinsame Grundlage unserer Partnerschaft ist, das ist eben dieses Bekenntnis zu Freiheit, zur begrenzten staatlichen Gewalt, zu Institutionen und Rechtsstaatlichkeit.
An dem Nachdenken mangelt es den Europäern doch da nicht, oder?
Naja, ich glaube, wir können da auch auf unserer Seite des Atlantiks durchaus ins Hausaufgabenheft schreiben, uns über die Freiheit in unseren Gesellschaften Gedanken zu machen. Und was der König sehr schön gemacht hat in seiner Rede, war dieser historische Bezug. Also er hat immer auf die Geschichte Bezug genommen. Und da sind wir natürlich dann auch beim Unabhängigkeitstag und beim Jubiläum. Die USA sind ein Staat, der sich erfunden hat. Also das ist nicht eine Gemeinschaft von Abstammung, sondern das ist ein Staat, der sich auf Idealen gründet, sich also selber erfunden hat und deshalb auch die Geschichte immer ganz wichtig ist, sich selber zu vergewissern, wer man ist. Und wenn wir da auf beiden Seiten des Atlantiks drüber, und wenn man dann auf beiden Seiten des Atlantiks über genau dieses Thema nachdenkt, fände ich das eine schöne Sache und ein schönes Ergebnis.
Herr Dannemann, denken Sie, dass King Charles III. Gefeiert wird für diesen Auftritt in Großbritannien, die alle so kritisch waren?
Schauen wir mal, was die Presse morgen sagt. Ich würde sagen, tendenziell wird man das positiv sehen, weil er doch wichtige Themen angesprochen hat. Alle, die vorher sagen, das kann man doch nicht, der wird doch dabei beschädigt und so weiter, ist wohl nicht passiert, bisher jedenfalls. Also ich denke eher positiv.
Okay, wir sind am Ende der Sendung, deshalb nächstes Mal diskutieren wir weiter. Frau Pohl, Frau Kreutl und Herr Dannemann, vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen nach der Rede von King Charles III. Heute in Washington. Bis dann. Tschüss.